In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des Gewalt...
Focus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 26. März 2026 durch Konrad. Die Themen: Eröffnung des Kulturkiosks auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg. Diskussionen vor der OB-Wahl, Thema Verkehrspolitik. Sonarmeldungen aus der Rhein-Neckar-Region und Umgebung durch den Bermuda-Funk Mannheim. Am Donnerstag, den 19. März, fand endlich die feierliche Eröffnung des Kulturkiosks auf dem Stühlinger Kirchplatz statt. Der Verein Schweres Los hatte sich viele Jahre für seine Einrichtung eingesetzt. Der Stühlinger Kirchplatz war gut gefüllt. Es gab ein breites Kulturprogramm und auch Essensstände. Auffällig war auch die Polizei, die sich offenbar bewusst unter die Menge gemischt hatte.
Welche Hoffnung verbindest du jetzt mit der Eröffnung des Kiosks?
Na, es gibt natürlich einerseits so die gesellschaftliche Komponente, das heißt, dass wir wirklich hoffen, dass wir irgendwo einen Beitrag dazu leisten können, dass der Platz wieder für alle Menschen attraktiv wird, dass Menschen gerne sich hier aufhalten, dass die Konflikte sich ein bisschen runterfahren und so, ohne dass jemand vertrieben wird. Aber auch, und das ist mehr so meine künstlerische Perspektive, ich wünsche mir einfach auch wirklich eine coole Location, wo unterschiedlichste Formen von Kunst, von Theater, von Musik, von Lesung etc. stattfinden können und wo die Kulturschaffenden in Freiburg auch Lust haben, ihre Kunst hier zugänglich zu machen oder eben auch partizipative Formate anzubieten.
Gewissen Erwartungen trat Stefanie Boje, die neue Kulturmanagerin, am Kulturkiosk ebenfalls vom Verein Schweres Los, aber auch entgegen.
Was ich auch sagen wollte, es gibt wirklich sehr viel Interesse an diesem Kulturkiosk. Da die verschiedenste Interessensgruppen, die sich Vorstellungen machen, was hier dieser Kulturkiosk wird leisten können. Und es gibt Sachen, da muss man sie enttäuschen. Also man wird hier in dem Kulturkiosk nicht die Drogenproblematik in den Griff kriegen oder bekämpfen. Wir werden hier nicht die Drogendelikte oder sonstige irgendwelche Kriminalität, Drogenkriminalität, Beschaffungskriminalität oder Konsumkriminalität, das können wir hier nicht bekämpfen. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Kiosks. Wir wollen ein Ort sein, wo wir uns begegnen können, wo wir den Platz neu bespielen, neu belebbar machen. Und wir laden alle dazu ein, hier mitzumachen.
Bei der feierlichen Eröffnung des Kulturkiosks sprachen verschiedene VertreterInnen der Stadt, wie Oberbürgermeister Martin Horn und auch der scheidende Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach.
Es haben da unterschiedlichste Gruppen an der Realisierung mitgearbeitet, natürlich unter der engagierten Federführung von Schwerelos, aber es war eine Gemeinschaft, die wir uns in ihrem kreativen, toleranten und sozialen Miteinander auch perspektivisch für den Stühlinger Kirchplatz wünschen. Ein Ort, in dem Menschen zusammenkommen, sich begegnen, füreinander da sind, wo keiner den anderen dominiert oder eine Gruppe rausdrängt, sondern wo alle sich respektvoll und auf Augenhöhe begegnen. So soll es künftig sein, und dazu trägt dieser Kulturkiosk, glaube ich, ganz elementar dazu bei. Es geht auch um niederschwellige Kultur- und Kunstangebote, um Projekte, die Generationen mit unterschiedlichsten Herkünften, Hintergründen zusammenbringen und vor allem auch ein inklusives, herzliches Miteinander ermöglichen.
Das Zusammenbringen betonte auch Henrik Guttoni für den Verein Schweres Los.
Ich bin vor einigen Stunden erst wieder hier in Freiburg zurückgekommen aus Äthiopien. Und ich hoffe zuversichtlich, dass der Kulturkiosk auf dem Stühlinger Kirchplatz, diesen Platz zwischen den Brücken, hier Brücken schlägt. Zwischen dem Stühlinger und Afrika. Zwischen den Alteingesessenen und den neuen Mitbewohnerinnen. So wie er Brücken schlägt zwischen dem Sozialen und der Kultur.
Die Eröffnungsreden bestanden hauptsächlich aus Danksagung. Der linke Bundestagsabgeordnete Vinzenz Glaser wich aber zumindest ein kleines bisschen ab und kritisierte auch den rassistischen Diskurs rund um den Stühlinger Kirchplatz.
Der Kulturkiosk ist ein Ort der Begegnung, wird ein Ort der Begegnung sein, an dem Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten zusammenkommen können. Es geht darum, dass hier Vertrauen entsteht und Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenssituation. Und damit ist der Kulturkiosk auch eine Antwort auf einen Punkt, der mich im Zusammenhang mit dem Kirchplatz doch zunehmend so etwas besorgt, nämlich der Diskurs, der mitunter schon rassistisch aufgeladen ist, würde ich sagen, und der sich gegen migrantisierte Menschen richtet, die den Platz hier regelmäßig nutzen. Das ist mir wichtig zu erwähnen. Das ist meine Wahrnehmung und ich sehe, dass solche Projekte wie dieses hier ganz konkret eben einen anderen Weg aufzeigt.
Über den rassistischen Diskurs rund um den Stühlinger Kirchplatz sprachen wir auch mit Maren Moormann.
Jetzt ist der Stühlinger Kirchplatz ja immer wieder auch Teil von verschiedenen Debatten. Die Badische Zeitung hat ja jetzt erst kürzlich eine ganze Podcast-Serie gemacht und da so mal wieder so ein bisschen, würde ich mal sagen, so das Bild eines extrem gefährlichen Platzes vermittelt. Was sagst du zu dieser Berichterstattung?
Naja, es gab ja auch den Podcast mit unserer Mitarbeiterin, der Steff Boy, der durchaus positiv gestimmt war, würde ich jetzt mal sagen, immerhin. Es gab auch die Podcasts, die dann eher so ein etwas dystopisches Bild vom Platz gezeichnet haben. Ich habe jetzt auch einen Podcast mir angehört über verschiedene Berliner Plätze, den Görli, den Leo, den Cottbuser Platz und so weiter. Und auch da, was die da für Angebote machen, die auch kulturell belebt haben und so weiter und da auch einen Weg gefunden haben, die schweren Situationen dort abzufangen. Und von daher, ja, ich bin manchmal genervt über Menschen, die dann sagen, ja, der hat ja so einen schlechten Ruf, der Platz. Neulich eine Mitarbeiterin von der BZ hat das gesagt. Sie wohnt ja hier und sie fände das total doof, dass der so einen schlechten Ruf hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die BZ hat da einen gehörigen Teil dazu beigetragen. 2019, Sommerloch gefüllt mit einem schrecklichen Bericht nach dem anderen. Also wirklich so den Platz durch den Kakao gezogen, durch die ganze Republik ging dann plötzlich, oh Gott, in Freiburg ist der zweite Girly.
Damals waren es die unbegleiteten Minderjährigen und das Umfeld, was...
Ja, und Drogen, Bunker und schon wieder eine Razzia und schon wieder musste eine 40 Schafter anrücken und so weiter. Und ich finde, durch diese Berichterstattung wurde der Entwicklung des Platzes ein absoluter Bärendienst erwiesen. Also das hätte man auch wesentlich behutsamer angehen können, das Thema.
Thomas Wald, der die ganze Eröffnungsfeierlichkeiten beobachtete, sah Rassismus allerdings auch bei diesen Feierlichkeiten.
Dir stößt die ganze Veranstaltung etwas auf. Warum?
Weil es einfach das typische Freiburger Prozedere ist. Es gibt die Weißen, stellen sich dar, als ob sie die Vielfalt, die Diversität seien und so toll, was sie gemacht haben und was sie vorhaben. Aber das Problem auf dem Platz hier ist, dass es 3-4 Dutzend Jugendliche, schwarze Jugendliche gibt, die soziale Probleme haben. Und die werden in diesem Fest, sie sind gar nicht da. Sie sind nicht existent. Sie sitzen an den Rändern und schauen zu, was dort passiert. Sie schauen so zu, als ob ihnen der Platz genommen wird. Ja, ich habe Jahrzehnte Erfahrung mit Jugendlichen in diesen Situationen. Was geht bei denen im Kopf ab? Es wird uns was genommen. Und wir werden uns wehren.
Manchmal hat man auch das Gefühl, dass dieser städtische Diskurs genau das Bürgerverein BZ und Co. einfordert, dieses gegen die jetzigen Platznutzer in zurückerobern, ja, genau. Teilweise es mit rassistischen Komponenten, oder?
Es ist so wie im Krieg. Jetzt kommt die weiße Mehrheit, die sich divers darstellt und sie übernimmt den Platz. Und ihr kleine Minderheit der Schwarzen, die ihr unseren Platz kriminell nutzt, ihr sollt weg. Ja, mit Krieg wurde noch nie ein Problem gelöst. Man muss diese Jugendlichen, man hätte die in das Fest ins Zentrum stellen sollen. Sie hätten mit den Kiosk aufbauen sollen, was nicht gelaufen ist. Sie hätten ihre Geschichten erzählen können, um sie zu inkludieren und aus dieser Dynamik heraus das Problem lösen. So wird das Problem nur, kommt zu Krieg, ja, aber die Weißen, das geht jetzt seit Jahrzehnten so und es gibt keinen Fortschritt. Es ist wirklich verdammt.
Wobei der Verein Schwereslos ja teilweise, so wie ich das wahrnehme, genau diesen Anspruch hat, auch diese Community anzusprechen und Begegnungen zu schaffen zwischen restlicher Stadtgesellschaft und auch der schwarzen Community auf dem Platz.
Ja, ich bin jetzt seit einem Jahr oder anderthalb Jahren dort im Chor und ich werde das dort weiter argumentativ versuchen zu klären. Aber es ist ja nicht nur jetzt hier, es ist immer wieder geschieht das Gleiche. Und die Leute sagen nachher im Nachhinein, ja, du hast recht oder da ist was dran oder sonst was. Aber es bleibt die DNA. Es ist irgendwie, als ob, ich habe keine Ahnung. Ich finde es verhängnisvoll, selber mit den Polizisten, mit denen ich gesprochen habe, wovon übrigens mehrere Jugendliche von ihnen am Rand, schwarze Jugendliche, heute kontrolliert wurden.
Heute zum Festtag.
Heute zum Festtag. Selbst sie sagten, ihnen würde auffallen, dass nur die Weißen feiern würden und die Schwarzen stehen an den Rändern. Also wenn selber denen das auffällt, also bitte. Es ist ein soziales Problem hier auf dem Platz. Und er kann nur sozial gelöst werden. Nur indem inkludiert wird, indem sie mit eingeschlossen werden. Und nicht indem man sie versucht rauszukriegen.
Und noch ein paar Gedanken dazu, wie dieses Miteinschließen gelingen könnte?
Das könnte gelingen, indem man mit ihnen, wie baut man Häuser? Der Kiosk wurde gebaut mit Holz. Wie baut man so ein Holzhaus auf? Das mit ihnen hätte man ihnen anbieten können als Workshop. Man hätte gleichzeitig, dass sie ihre Geschichten erzählen auf diesem Fest. Dass im Zentrum ihre Geschichten auf großen Rollos dargestellt werden. Mit ihrer gesamten, über das Mittelmeer gekommen, über Tod und Teufel und weiß nicht was. Man hätte sie auch inkludieren können, indem man sie ihre Musik machen lässt oder auflegen lässt. Sie hätten ins Zentrum gehört. Nur so ist das zu lösen.
Auf die Kritik von Thomas Wald sprachen wir auch die Kulturkiosk-Initiatorin Maren Moormann an.
Ja, ich kenne Thomas, der singt ja auch bei uns im Bettlerchor mit und er hat sich auch bei mir bitter beklagt vorhin darüber, wie das Fest gestaltet ist. Und ich finde, das zeigt nur eine Seite und zwar auch nur die Seite, die erkennt, weil wir seit Jahren, ja seit 2018 bereits mit der Community hier im Austausch sind. Wir haben Projekte gemeinsam durchgeführt. Und im Laufe der Zeit habe ich persönlich festgestellt, dass das unwahrscheinlich viel Energie kostet, dass es auch nicht möglich ist, zu sagen, Jungs, wir machen mit euch ein kulturelles Projekt oder habt ihr eine Idee? So waren wir ja ursprünglich an die Jungs rangegangen. So, habt denn ihr eine Idee? Was würdet ihr gerne machen? Und damals haben wir den Kankuran gemeinsam inszeniert. Das hat schon funktioniert, aber wir haben dann gemerkt, es braucht eigentlich in erster Linie soziale Beratung, Flüchtlingsberatung, weil die einfach wahnsinnig viele schwierige Themen am Start haben. Da kann ich nicht kommen und sagen, hey, jetzt machen wir doch mal eine Wengele Kultur, gell? Und dann denkst du mal wieder an was anderes. So einfach ist es halt nicht. Und wir haben viele, viele Dinge unternommen, um die Community zu aktivieren. Es gibt ja auch wirklich an die 20 Personen, vielleicht auch 30, die regelmäßig zu uns in den Verein kommen, die da Zeit verbringen, die bei uns Kaffee trinken, die da kochen und mit denen wir uns austauschen und so weiter. Es ist also nicht so, dass das ein komplettes Nebeneinander wäre, aber ich habe halt gemerkt, es ist echt ganz schön aufwendig, ein Angebot zu machen, mit dem die Community auch was anfangen kann. Und dann können es halt auch nicht alle. Und es ist mal, um noch mal weiter auszuholen, für mich auch nicht in Ordnung zu sagen, ja, die Schwarzen, die sind da ja nicht einbezogen. Ja, Moment mal, genau das gleiche Problem haben die Menschen, die hier auf dem Platz sind, die ohne Wohnung sind, die nicht unbedingt schwarz sind, die auch weiß sind oder sonst irgendeine Hautfarbe haben, die auch dem Kontaktnetz gegenüber schon diese Ängste geäußert haben. Ja, was ist denn dieser Kiosk da? Die wollen uns doch nur bespitzeln und so weiter. Wo wir auch gemerkt haben, da müssen wir noch viel mehr auf die Menschen zugehen, um die mit an Bord zu holen und zu sagen, nein, es geht nicht darum, euch zu verdrängen. Nein, es geht nicht darum, irgendwie euch hier zu kontrollieren oder irgendwas, sondern wir wollen eigentlich mit euch gemeinsam hier was gestalten, beziehungsweise jeder, aus der, sei es aus der afrikanischen Community oder von den Wohnungslosen oder egal wer, der eine Idee hat, die er oder sie umsetzen möchte am Kiosk, kann das ja auch tun und das einbringen bei uns. Das heißt, ich denke schon, dass wir viel unternommen haben, aber dass es halt auch mit wirklich einem hohen Aufwand verbunden ist.
So viel zur Eröffnung des Kulturkiosks auf dem Stühlinger Kirchplatz. Was muss sich bei der Verkehrspolitik in Freiburg ändern? Vor der OB-Wahl in Freiburg diskutierten im Studio von Radio Dreieckland Jörg Iseberg von der VCD-Ortsgruppe Freiburg, auch beteiligt am Fuß- und Radentscheid, und den OB-Kandidatinnen Monika Stein und Dejan Michalowitsch über die Verkehrspolitik in Freiburg. Die gesamte Diskussion ist unter Radio Dreieckland unter Programmen am Mittwoch, 25. März, Mittagsmagazin nachhörbar.
Jörg Iseberg, wie fällt aus deiner Sicht die Bilanz der Verkehrspolitik in Freiburg der letzten Jahre aus? Ein paar Schlaglichter.
Ja, ich würde sagen, gemischt. Also es ist sicherlich so, dass es da einige Fortschritte gab. Das will ich nicht bestreiten. Ich will auch nicht alles schlecht reden. Am prominentesten ist da sicherlich, dass zum Beispiel 2022 der Etat für Fuß- und Radwege sehr stark gesteigert wurde aufgrund des Fuß- und Radentscheides. Da kann man jetzt natürlich auch darüber diskutieren, wurde das nur gemacht, um einen noch weitergehenden Bürgerentscheid zu vermeiden oder war das wirklich auch von Seiten der Verwaltung gewünscht und gerne gemacht, aber es wurde gemacht. Das hat natürlich in der Folge auch einige Projekte bewirkt, die umgesetzt wurden. Aber in den Folgejahren wurde das dann auch wieder stark zusammengestrichen. Wir sind inzwischen wieder bei einem viel, viel kleineren Fuß- und Radwege-Etat. Und insgesamt würde ich schon sagen, dass die Verkehrspolitik der Stadt Freiburg in vielen Punkten noch relativ autohörig ist. Egal, ob es da um Geldmittel geht, ob es um Umverteilung von Flächen geht oder eben auch um Prioritäten, was eine Verwaltung zuerst machen soll. Ich kann da ein paar Beispiele geben, möchte jetzt aber auch nicht gar zu lange reden, aber vielleicht zwei, drei, damit man so ein bisschen versteht, was ich damit meine. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Geldmittel. Da wird dann eine einzelne Parkgarage, die Bahnhofsgarage in Freiburg saniert, die von Autos kaputt gefahren wurde. Und dafür werden Geldmittel, Eigenmittel der Stadt Freiburg ausgegeben, die dem Radwegeetat für 4 bis 5 Jahre bei den Eigenmitteln entsprechen. Gleichzeitig wird uns erklärt, wir haben ja auch viel darüber geredet mit Lokalpolitikern und Lokalpolitikerinnen, wie viel Geld in Fuß- und Radwege hineingesteckt werden soll, dass eben leider keine Spielräume wären für eine Ausweitung des Fuß- und Radwegeetats. Ich denke, da sieht man auf der Geldseite schon, wo die Prioritäten liegen. Oder eben auch bei anderen Themen, wo es darum geht, wie plane ich eine Straße. Ich nehme mal den Schlossbergring, der jetzt ja umgebaut werden soll. Laut Eigenwerbung der Stadt soll das zu einer Fahrradmeile werden. Wenn man sich die Pläne anguckt, stelle ich aber fest, da wird immer noch von innen nach außen geplant. Also zuerst der Platz, den man meint, für Autos zu brauchen dort, dann der für Fahrräder und dann, was übrig bleibt, sage ich mal, kriegen die zu Fußgehenden. In einer guten und menschengerechten Verkehrsplanung sollte man es genau umgekehrt machen. Erst die zu Fuß gehen, dann die Radfahrenden und dann kriegen halt die Autos auch mal etwas weniger. Also zum Beispiel gibt es auf diesem Schlossbergring auch in der neuen Planung immer noch viele Stellen, wo die Gehwege unter den Sollbreiten sind und selbst an einer Stelle liegt der Radweg noch unter den bundesweit geltenden Sollbreiten, also wo da die Radmeile ist, sei es drum. Oder noch schlimmer, und da komme ich dann noch zu einem Punkt, der mir ganz wichtig ist, nämlich das All Ages, All Abilities. Wenn ich für Radfahrende plane und auch für Fußgänger, dann muss es nicht nur, ich sag mal, für 30- bis 50-jährige Männer mit breiten Schultern geplant sein, sondern dann muss es so geplant sein, dass ich auch ein Kind, ich sag mal, 14 Jahre auf dem Fahrrad, auf dem Schulweg alleine dort wohlfühlt und dort gerne fährt. Und wenn ich mir dann zum Beispiel die neuen Kreisverkehre an der Waldkircher Straße angucke, da hören die Radwege vor den Kreisverkehren auf. Und man soll sich im Autoverkehr einordnen. Und ich habe das auch beim GOT angesprochen. Dann heißt es halt, ja, wenn Sie sich im Kreisverkehr vom Auto überholen lassen mit dem Rad, dann sind Sie selber schuld, wenn es gefährlich wird, so sinngemäß. Ja, ist jetzt kein wörtliches Zitat, aber ein sinngemäßes. Und da muss ich sagen, ja, das funktioniert für mich, weil ich fahre dort wirklich so, dass ich dann nicht überholt werde. Aber das 14-jährige Kind auf dem Fahrrad, das funktioniert nicht. Ich kann noch 1000 andere Beispiele bringen. Ich denke, ich lasse es jetzt erstmal dabei, weil wir sind ja hier aufgrund der OB-Wahl und das ist ja eigentlich die Veranstaltung von anderen Personen. Aber so als ein paar Beispiele, wo ich noch Defizite sehe und vielleicht ergeben sich im Gespräch ja noch weitere.
Bei der angesprochenen Bahnhofsgarage hatte der VCD auch die Forderung erhoben, dass das umgebaut werden soll zur Fahrradgarage. Diese Forderungen wurden aber von der Stadt ignoriert. Unter anderem ist es sogar noch Geld vom Klimaschutzfonds in diese Sanierung der Autogarage geflossen. Ja, Monika Stein, wie schätzen Sie die Bilanz der Verkehrspolitik unter Martin Horn in den letzten Jahren ein?
Also ich denke, es ist gerade bei den Ausführungen von Jörg Isenberg auch klar geworden, dass vieles, was gut gelaufen ist, tatsächlich auf Anregung von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen passiert ist. Das heißt, der Fuß- und Radentscheid hat in dieser Stadt eine wunderbare Wirkung entfaltet, hat auch in den Gemeinderat eine wunderbare Wirkung entfaltet und hat damit einen großen Schritt in die richtige Richtung ermöglicht, dass der Fokus deutlich mehr auf Fußverkehr und auf Radverkehr gelegt wurde, als es vorher der Fall war. Und Jörg Isenberg hat auch gut beschrieben, wie dann doch langsam wieder zurückgeschraubt wurde, weg von dem großen ersten Investitionsschub, der beschlossen wurde, hin zu dann doch immer kleineren Beträgen. Das zeigt, dass es wirklich notwendig ist, dass wir eine Stadtspitze haben, die selber dieses Thema absolut prioritär sieht und die sagt, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Stadt für alle Menschen eine sichere Stadt ist, eine Stadt ist, in der sie sich sicher bewegen können. Und bei der Beschreibung der All-Ages-Strategie für den Bewegungsraum, finde ich, ist es wirklich wichtig, nochmal zu gucken, eben das eine sind die Kinder, die sich da sicher bewegen müssen, auf breit genugen Radwegen, auf sicher genugen Radwegen. Das andere sind auch ältere Personen oder Personen mit Mobilitätseinschränkungen, die trotzdem in der Lage sind, Fahrrad zu fahren, die vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Platz brauchen und an denen schnelle RadlerInnen auch vorbeikommen müssen. Und alle Beteiligten sollen und müssen sicher sein dabei. Und das andere ist tatsächlich auch den Fokus, und da bin ich dem Fuß- und Radentscheid sehr, sehr dankbar, den Fokus auch auf den Fußverkehr zu legen, der gern mal vergessen wird unter all den Verteilungskämpfen, die im Bereich Mobilität tatsächlich stattfinden. Also es ist Luft nach oben, es geht mehr, deswegen sage ich auch, Freiburg kann mehr auf meinen Plakaten. Und für mich ist klar, wir müssen nach vorne gucken und gucken, was wir besser machen können für die nächsten Jahre. Und da gibt es noch einiges zu tun.
Dejan Mihajlovic, auch noch einige Worte zur Bilanz der Verkehrspolitik der letzten Jahre?
Ja, ich hätte gerne jetzt Ihnen aber widersprochen, weil Sie gesagt haben, es wird um uns gehen und würde ich ganz anders sehen. Ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Tagen, Wochen immer wieder Anfragen bekommen zu speziellen Themen, unter anderem auch vom VOCD. Und wo ich an der Stelle immer gedacht habe, Sie sind die Expertinnen, nicht ich. Und jetzt ist für mich tatsächlich der Punkt, wo ich mich jetzt, glaube ich, unterscheide von anderen Kandidatinnen. Natürlich ist es richtig, dass die Person an der Amtsspitze in dem Fall evidenzbasiert argumentieren sollte und in dem Fall vielleicht eben nicht die Wissenschaft ignorieren sollte. Und ich habe es auch so vorhin auch verstanden, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte bei all der Logik und nicht das Auto. Und bei all dem würde ich davon ausgehen, dass alle Kandidaten dem zustimmen werden. Ich hoffe es zumindest. Also ich jetzt mich... Jetzt, Entschuldigung, Monika, ne? Mit Wutzens gewonnen uns danach. Wenn ich jetzt dir zustimmen oder dir jetzt dann zustimmen würde in dem Punkt oder jetzt dir Glauben schenken darf, dass du jetzt, wie du es geschildert hast, dann wird man halt sagen, beim Martin Horn wäre es in dem Fall nicht der Fall gewesen. Da kann man dann, würde ich Expertinnen das entscheiden lassen an der Stelle. Für mich ist tatsächlich der Punkt folgender. Was mich jetzt unterscheidet von der Idee ist die Idee zu sagen, wenn wir das erreichen wollen, was jetzt vorhin geschildert wurde. Wir wollen einfach eine Logik haben, dass in dem Fall wir ausgehen vom FußgängerInnen, dann die RadfahrerInnen, dann das Auto. Dann ist es in dem Fall eine Sache, wo es nicht darum geht, diese Inhalte, die evidenzbasiert sind, richtig zu kommunizieren. Das ist im Endeffekt weitaus komplexerer Prozess. Weil im Endeffekt da hinzukommen, dass es wirksam ist, muss die Gesellschaft das verstehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass große Teile der Gesellschaft das nicht verstehen. Das heißt, wir haben im Endeffekt eine Debatte, die ich so für mich wahrnehme, wo ich in dem Fall Parteien habe, die gegeneinander kommunizieren. Das heißt dann RadfahrerInnen gegen FußgängerInnen, AutofahrerInnen gegen FahrradfahrerInnen und so weiter. Das heißt, für mich wäre es im Endeffekt ein Ziel und Notwendigkeit, eigentlich eine Debatte zu eröffnen, wo es möglich ist, als Stadtgesellschaft eine klüger werdende Stadtgesellschaft zu werden, damit mehr Menschen verstehen, weil die Argumente haben sie offensichtlich davon noch geliefert. Also wenn man zum Beispiel sagt, über das Thema Gerechtigkeit, glaube ich, dass Menschen das durchaus verstehen würden und Zugang dazu finden, zu sagen, also wenn ich kein Auto habe, aber in dem Fall mitzahle, dass etwas nur für Autos gebaut wird und dann aber auf der anderen Seite, wie ich ins Fußgänger zum Beispiel bin, darf mich in dem Fall kein Geld mehr übrig bleibt, dann kann ich einen Menschen damit erreichen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da relativ viel Luft nach oben haben.
Die gesamte Diskussion OB-Wahl in Freiburg und Verkehrspolitik ist unter rdl.de unter Programmen am Mittwoch, 25. März, mittags im Magazin nachhörbar. Es folgt eine Sonarmeldung aus der Rhein-Neckar-Region und Umgebung durch den Bermuda-Funk Mannheim.
Der Zeitpunkt wirkt brisant und politisch unerquicklich. Nur wenige Tage nach der Landtagswahl wird bekannt, dass Chris Riem, stellvertretender Vorsitzender der grünen Gemeinderatsfraktion und knapp gescheiterter Landtagskandidat im Mannheimer Norden, in die Geschäftsführung der Mannheim City Air wechselt. Ausgerechnet jenes Unternehmen, das touristische Flüge vom City Airport organisiert. Also genau in jenem politisch umkämpften Feld, in dem seine Partei seit Jahren eine klare Gegenposition formuliert. Der Flugplatz, mehrheitlich im Besitz der Stadt Mannheim, soll langfristig geschlossen und entsiegelt werden. Dass diese Personalie eine parteiinterne Debatte auslöst, überrascht kaum. Im Kern geht es um mehr als eine Personalentscheidung, um Glaubwürdigkeit, politische Stringenz und die Frage, wie belastbar programmatische Positionen sind, wenn sie auf individuelle Karriereentscheidungen treffen. Für zusätzlichen Unmut sorgt der Umgang mit der Information. Mehrere Funktionsträger berichten übereinstimmend, erst aus den Medien von Riems Wechsel erfahren zu haben. Transparenz sieht anders aus. Gerade in einer Partei, die für sich in Anspruch nimmt, Beteiligung und offene Kommunikation zu leben. Co-Fraktionschefin Nina Wellenreuther formuliert es auffallend zurückhaltend als nicht ganz rund. Eine schärfere Einordnung vermeidet sie. Ebenso wie eine Bewertung der Personalie selbst. Inhaltlich betont sie, bleibe alles beim Alten. Die Forderung nach Schließung des Flugplatzes stehe weiterhin. Für künftige Beratungen zum City Airport soll Riem allerdings außen vor bleiben. Ein Minimalstandard politischer Hygiene. Auch die Parteispitze will einen vorsichtigen Ton. Kreissprecherin Tamara Beck verweist auf das Wahlprogramm. Kurvorsitzender Julian Mayer spricht immerhin von einem offensichtlichen Konflikt. Doch selbst diese Diagnose bleibt folgenarm. Zwar erkennt Mayer an, dass Riem Einfluss von innen als Argument ins Feld führt. Ein klassisches Narrativ politischer Grenzgänger. Gleichzeitig stellt er nüchtern fest, dass klimaverträgliches Fliegen auf absehbare Zeit keine reale Option ist. Die Schlussfolgerung der Partei bleibt entsprechend eindeutig. Weniger Flugverkehr, mehr nachhaltige Alternativen. Dass individuelle Karriereentscheidungen daran nichts ändern sollen, ist politisch folgerichtig, wirft aber umso deutlicher die Frage auf, wie ernst ist die Partei mit der Trennlinie meint. Im Kreisvorstand läuft derweil die interne Klärung. Ob Riem sein Amt im Fraktionsvorstand behalten kann, wird zur Nagelprobe für den Umgang mit Interessenkonflikten. Wellenreuther signalisiert Gelassenheit.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 26. März 2026 durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Focus Südwest. Nachrichten von links unten.